Wir sind in der Werner-Ulwurm-Straße, haben zwei weitere Gäste bekommen, nämlich einmal Stefan Peter Andres und von der Spaziergangswissenschaft, im Grunde der Gastgeber. Hallo erstmal.
Ja, vielen Dank. Also sag mal, der kreative Gastgeber, ne? Weil der eigentliche Gastgeber ist tatsächlich Plattform und die Kulturraum-Initiative.
Und dann haben wir noch Sebastian Pertelwitz von der Initiative Mehrwertstadt und natürlich auch Anwohner, ne? Also du lebst ja hier auch schon eine Weile in der Köpfervorstadt.
Ein Verein ansässig, der hier auch schon viele Jahre irgendwie mitmischt. Genau, hallo.
Und irgendwie passt das ja alles ganz gut zusammen. Wir stehen hier vor der Lagune. Wir haben schon gehört, bei der Lagune ist alles so ein bisschen vakant, was die Zukunft anbetrifft. Ist aber auch so, muss man sagen, bei temporären Projekten. Aber du, Sebastian, hattest auch eine Anfrage gestellt für einen Raum, der kein öffentlicher Raum ist, aber trotzdem eigentlich für diesen Stadtteil schon seit Ewigkeiten so eine Art, ja doch, Mittelpunkt, also eine der letzten Eckkneipen, die es noch gibt, Kastanieneck. Und kannst du ganz kurz erklären, was die Zukunft des Kastanieneck so sein sollte?
Ja, genau. Wir sind drauf gekommen über Geräte im Stadtviertel halt, ne? Das Kastanieneck macht zu und ich wollte es dann so ein bisschen genau wissen, weil der eine dies sagt und der andere das. Und also die Betreiber haben vor, das Lokal zu schließen, und daran angeknüpft ist natürlich die große Frage, was macht eigentlich der Vermieter? Wird er diesen Ort als öffentlichen Ort, als Kneipe beibehalten, oder wird er einen Antrag stellen auf Umnutzung, sodass eine Wohnung reinkommt? Das ist ja eine Entwicklung, die wir in den letzten Jahrzehnten, muss man schon fast sagen, in der Kremper Vorstadt einfach leider haben, ne? Dass viele Kneipen, viele Läden, Gemüseläden, was es alles so gab, verschwunden sind. Und wir haben jetzt die Anfrage gestellt und von der Stadtverwaltung auch eine Antwort bekommen, dass kein Bauantrag vorliegt nach irgendeiner Verordnung. Jetzt muss man aber trotzdem aufmerksam bleiben, was dort passiert.
Und also zumindest hat der Vermieter erstmal nicht vor, aktuell Stand jetzt, da was anderes irgendwie umzubauen, aber es braucht quasi einen neuen Betreiber jetzt noch.
Zumindest ist das die Aussage der Verwaltung, dass kein Bauantrag vorliegt. Ob der Vermieter trotzdem vorhat, das umzuwidmen und dort eine Wohnung reinzumachen, kann ich nicht sagen. Da müssen wir jetzt den Vermieter fragen. Aber aus meiner Sicht ist es total wichtig, so einen Ort, Roman, du hast schon gesagt, das ist eigentlich einer der letzten Orte, gerade an diesem Punkt da vorne, das ist schon einen Platzort mit dem Döner, mit dieser Situation, diesen beizubehalten.
Und mit einem kleinen Biergarten auch noch vorbei im Kastanieneck. Sebastian, du bist ja, bei dir gehen bei sowas gleich die Alarmglocken los. Man muss sagen, du bist aufgewachsen in der Kremper Vorstadt, du bist auch wieder zurückgezogen, nachdem du auch beruflich und privat natürlich woanders auch deinen Mittelpunkt kurze Zeit gefunden hattest. Wir hatten schon öfters miteinander drüber gesprochen, dass hier in der Kremper Vorstadt tatsächlich eigentlich alles, was ich als Kind noch kenne, weg ist. Jede Ecke hatte fast eine Kneipe, jede Ecke hatte fast einen kleinen Laden, wenn es ein Gemüseladen war oder irgendetwas. Mittlerweile gibt es das nicht mehr. Ist das etwas, was dich traurig macht oder wo du sagst, man kann eigentlich trotzdem noch dagegen wirken? Oder ist es tatsächlich auch nur ein wirtschaftliches Ding, dass Leute sagen, es lohnt sich nicht?
Ich glaube, das ist das eine. Also ich glaube einfach, die Eröffnung in den 90ern des Kauflands hat es natürlich diesen ganzen kleinen Gewerbetreibenden von der Drogerie, die es mal gegenüber der Sparkasse gab, bis zum Gemüseladen, bis zu Schaders. Also es gab einfach ganz viele Adressen, wo ältere Leute noch viel mehr sagen könnten. Die haben es einfach finanziell schwer gehabt mit so einem großen, ne, mit dem Kaufland, nennen wir es ruhig beim Namen. Und dann ist es aber schon auch so ein schleichender Prozess, dass man sieht, oh, hier war ja mal der An- und Verkauf, da ist er plötzlich gar nicht mehr. Ne? Also man geht ja nicht jeden Tag durch jede Straße, sodass man oft diese Umnutzung gar nicht gemerkt hat. Also ne, hier im Grunde genommen vorne Idorfstraße war auch mal früher Tabakladen, das ist jetzt auch eine Wohnung. Wir waren vor einem halben Jahr interessanterweise in Weimar gewesen, dort waren verschiedene Wohnprojekte, Wohnkollektive, und dort war unter anderem auch jemand von der Stadt Tübingen da, und das fand ich interessant, wenn dort neue Wohngebiete ausgewiesen werden, wird explizit in diesen Bauplan festgeschrieben, erdgeschossig muss immer öffentlicher Raum entstehen. Das kann dann Friseur sein, das kann eine Kita sein oder was auch immer, aber man stellt dadurch eben sicher, dass im Leben, im Viertel Leben ist, so rum, genau.
Jetzt kann man ja sagen, es gibt Mischgebiete, in denen auch Handwerk und Verkauf und alles stattfindet und auch die Menschen leben. Dann gibt es reine Wohngebiete. Stefan Peter Andres, jetzt kommen wir mal vom Strollologen zum Direktstadtplaner mal. Wer, Wer bestimmt denn sowas, was ein Wohngebiet ist?
Also eigentlich ist, besteht ja die Hoffnung darin, dass derjenige bestimmt, was das ist, der das auch nutzt, ne, das Gebiet. Ne? Also das wäre sozusagen das, das Beste, was überhaupt passieren könnte. Ne? Also dass der Nutzer dessen, was da in der Umgebung ist, tatsächlich der ist, der dort wohnt. Ja? Oder der sich dort ansiedeln möchte. Aber Geld regiert die Welt. Und Geld bedeutet, und die Stadtsäckel sind leer und Konzeptionen sind nett anzuhören und Bürgerbeteiligung ist mit Grenzen behaftet und dann macht man doch lieber Geld. Ja, dann verkauft man doch lieber, dann geht man doch lieber los und sagt, ja, ich habe jetzt hier einen Leerstand, ich habe jetzt hier eine Brache, ich schreibe das aus und ich mache ein Investorenverfahren, ja, und nicht ein Konzeptverfahren, was andere Städte schon tun. Und das Investorenverfahren bedeutet natürlich, der am meisten bietet, der kriegt's. Und der am meisten bietet, der will natürlich auch eine wahnsinnig hohe Rendite rausholen. Und da sind wir bei einem ganz großen gesellschaftlichen Problem, was ich gar nicht so ansprechen möchte, muss ich aber sagen, weil Wohnen ist nicht mehr ein Lebensrecht. Ne? Wohnen ist tatsächlich in irgendeiner Art und Weise ein Kalkulationsobjekt geworden.
Sebastian Perlwitz zuckt das schon, weil das fast 1:1, was du im Wahlkampf jetzt bei der Oberbürgermeisterwahl auch mal wieder betont hast, dass mitunter nicht die beste Idee gewinnt, das beste Konzept, sondern der das meiste Geld hat.
Ja, und ich wollte noch anfügen, in Erfurt ist natürlich nochmal die spezielle Situation, dass der Fokus immer Innenstadt ist. Ne? Also wer was einkaufen möchte oder wer abends ein Bier trinken möchte, der möchte, so ist die Denke von vielen Entscheiderinnen und Entscheidern der Stadt, doch bitte in die Innenstadt gehen. Ne? Also und da ist dieses so dieses belebter Kiez, wissen wir, gibt es im Grunde genommen die Magdeburger Allee und sonst ist es in vielen Stadtteilen, wie im Südosten, wie im Norden, da gibt es eben dann diese Zentren, die aber dann sozusagen auch primär für Einkaufen, Dienstleistungen da sind und da ist eben nicht diese Kombination mit Wohnen oben drüber, wie man das in einem belebten Viertel, so wie es hier früher auch war, ne, erdgeschossig, findet das Leben auf der Straße statt, wo man sich begegnet, wo man die Nachbarin trifft, also mitten im Viertel statt und diese Mischung eben.
Jetzt muss ich mal ganz kurz aus dem eigenen Nähkästchen plaudern. Ich bin vor einer Woche wiedergekommen von einer Reise mit Radio- und Austauschprogramm aus Serbien und aus Bosnien. Und wir stehen jetzt hier direkt vor einem lokalen Supermarkt hier im Stadtviertel. Gut, dass wir den haben. Eingebettet eigentlich, gar nichts neu gebaut, sondern in ein Gebäude eingebettet. In Serbien war es tatsächlich so ein Novi Sad, wo wir waren. Ich habe noch nicht mal einen großen Supermarkt gesehen. Also es gab tatsächlich in diesen Stadtgebieten diese kleinen Eckläden, auch größere Supermärkte, aber eben eingebettet. In Sarajevo genauso. Da hatte ich sogar mal die Erfahrung, dass es einen großen Supermarkt in einem Plattenbaugebiet gab. Und 4 Jahre später war der nur noch halb so groß, weil die Leute trotzdem die kleinen Lokale, die dort immer noch zu finden sind, wie ja damals Moskauer Platz, diese Idee von dem Markt rein, doch genutzt werden. Ist das so ein Ding, wo man sagen müsste, eigentlich könnte auch hier Stadtplanung gegenwirken, indem wir sagen, die Felder bleiben mal Felder und lass doch mal einfach die Kirche im Dorf?
Naja, auf jeden Fall. Also als erstes... Es ist ja mal so geplant worden, tatsächlich. Ne? Also es ist tatsächlich mal so geplant worden. Auch die Platte hatte in irgendeiner Art und Weise die Idee gehabt, da kann nicht nur Wohnen stattfinden, ne? Sondern da findet Wohnen im Erdgeschoss statt. Da machen wir, wie zum Beispiel am Johannesplatz, da machen wir mal einen schönen Boulevard, wo links und rechts sich Geschäfte ansiedeln können. Da ist wie in Weimar West so vorgesehen gewesen, dass im Prinzip der gesamte Erdgeschossbereich, egal ob es ein Elfgeschosser war oder ein Fünfgeschosser war, dafür gedacht war, dass dann ein Einzelhandel stattfindet. Ja? Ob das nun ein größerer oder ein kleinerer ist, ob das nun die Wäscherei ist, also die Dienstleistung, oder ob das nun ein Einkaufsladen ist oder ob das was weiß ich ist. Ja? Nun ist es aber so, dass... es ist auch irgendwie klar, ne, dass man, wenn man irgendwie zurückbaut, für Erfurt war das natürlich ein falsches Signal, zurückzubauen überhaupt, weil jetzt haben wir Wohnungsmangel, wir haben also abgerissen und jetzt haben wir Wohnungsmangel, macht man das natürlich in der Peripherie. Das macht man, ist klar, ne, hat auch was mit der Infrastruktur zu tun. Aber dass man dann gleich in irgendeiner Art und Weise das so forciert tut, wie das hier in Erfurt passiert ist, ja, also Weimar hat es anders gemacht, Weimar hat es besser gemacht, Weimar hat tatsächlich gesagt, nee, machen es nicht, ja, weil es könnte was anderes passieren. Und da halte ich es wie mein Vater. Ja, viele erinnern sich an dieses, sehr interessante Containergespräch, was mein Vater geführt hat. es ist das erste Mal, dass es wirklich gemacht worden ist, dass Baukultur zerstört worden ist. Und Plattenbau ist auch Baukultur ein Stück weit. Ja, also es hat was damit zu tun, was ist entwickelt worden. Natürlich ist die Platte entwickelt worden, weil Wohnungsbedarf war. Und Baukultur ist abgerissen worden. Was zum Beispiel der Industriebau überhaupt nicht macht. Ne? Die machen die Fabriken zu, die machen das so, dass es nichts kostet, die machen die Fenster zu, die lassen es stehen und irgendwann kommt jemand und der macht's. Das hätte man in der Wohnung auch machen können.
Jetzt muss man natürlich neben der Baukultur nochmal anfügen, dass auch immer die Frage ist, was sind die Menschen bereit zu tun? Und da muss man ja auch sehen, dass wir kennen das auch, ne? Beispiel Magdeburger Allee wieder, die Bereitschaft von Jüngeren, einen Laden, einen Einzelhandel, ein Dienstleistungsgeschäft zu eröffnen, zu übernehmen, ist nicht in dem Maße da. Und das wäre ein schönes Experiment zu gucken, na, dann wandeln wir doch mal 5 Wohnungen in der Kremper Vorstadt erdgeschossig wieder in Dienstleistung oder öffentlichen Bereich um und gucken mal, wer sich findet. Ja, und dann kommt sozusagen die zweite Problematik, was will denn der Vermieter für diesen Laden haben? Und wenn man dann in die Innenstadt, Langebrück oder irgendwo hinguckt und schaut, wer betreibt denn diese Läden oder Dienstleistungen, dann sind es eben oft auch die Eigentümer, die diese Frage des Mietpreises nicht haben und dadurch auch sozusagen dieses erdgeschossige öffentliche Leben garantiert. Und das ist im Grunde genommen auch noch so eine ungelöste Frage, wenn man wieder Leben in Stadtteilen haben will, wie löst man auch die diese Mietpreisfrage?
Wir also können ja mal ein bisschen zusammenfassen, ne? Weil hier gab es jetzt schon eine kluge Analyse. Im Grunde kennen wir das Problem, woran es liegt. Ja? Also Geld regiert die Welt und so weiter. Das, was du eben gesagt hast, die Mietpreise jetzt, dass man Leute finden muss, die auch die Läden übernehmen. Und deswegen jetzt meine Frage da angesetzt, was können wir da noch ganz konkret tun, neben den wir übernehmen die Läden? Da muss natürlich auch in seinem Einkaufsverhalten zum Beispiel auch umdenken. Ich weiß jetzt noch nicht, wie das jetzt bei den Kremper Vorstädtern ist, aber viele sagen dann vielleicht, ich fahre dann doch lieber schnell mal in das große Kaufland, um es nochmal zu nennen, kaufe da ein und ich muss erstmal wieder umdenken und lernen, nee, ich muss auch die lokalen Läden unterstützen. Jetzt mal die Frage direkt an euch, wie ist denn so euer Einkaufsverhalten, aber auch euer Ausgehverhalten? Ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ihr ab und zu in der Innenstadt einkauft, aber wie viel Kremper Vorstadt ist da drin?
Na, wir sind Mitglied in einer Genossenschaft, Lebensmittelgenossenschaft und kaufen dort im Grunde genommen ein.
Ja, und ich bin, ich lebe ja gar nicht in Erfurt, also ich kaufe auch in der Kremper Vorstadt nicht ein, aber ich kaufe regional ein, also ist ganz bewusst regional. Ja, also das heißt, es gibt so den einen oder anderen Anbieter, einen haben wir hier rechts, der wirklich ganz bewusst regionale Sachen anbietet. Und für mich ist es halt wichtig, dass genau das Regionale das Wichtige ist. Das Einkaufsverhalten, das wird dadurch geändert, indem es viel mehr von solchen Leuten gibt, die da meinetwegen Franz heißen, ohne jetzt zu sagen, welche Firma dahinter steht. Weil die bieten tatsächlich, die fragen halt an, ne? Was wird hier in Erfurt angeboten? Die wollen den Erfurter Honig anbieten, die wollen regionales Bier anbieten. Ja? Also ich glaube, das hat viel mit denen zu tun, die Anbieter überhaupt sind. Und das andere, wie kriege ich die Erdgeschosse wieder gefüllt, trotz der horrenden Mieten, die vielleicht auftreten können, ist, ich bin ja erst seit 2012 hier, ne, an der Fachhochschule und mache auch seit 2012 erst hier die Spaziergangswissenschaften in Erfurt. Ich war vorher halt in Dortmund gewesen und da habe ich gesehen, dass Städte auch das wollen dürfen. Ne? Also die haben Projekte aufgelegt über die Wirtschaftsförderung und haben gesagt, wir tragen erstmal 2/3 der Miete für 5 Jahre. Ja, für die nächsten 2 Jahre traten wir 1/3 der Miete. Und dann müsst ihr aber selber klarkommen. Das heißt, ihr habt wirklich 8 Jahre lang die Chance, sich zu etablieren.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz kurz zu der Frage, ich wohne ja auch in der Kremper Vorstadt, ich habe diesen Sommer wie noch nie zum Beispiel von Früchten und Gemüse partizipiert, das hier in der im Stadtviertel angebaut wurde, eben in urbanen Gärtnereien, in privaten Hinterhöfen oder eben in Beeten, die gemeinsam begossen werden. Und ich habe auch das Gefühl, dass Stadtteile mittlerweile nicht mehr zum Wohnen da sind, sondern auch wieder zum Leben und dass man in Erfurt auch spürt. Sind das solche Sachen, wo man jetzt eigentlich auch sagen müsste, jetzt muss die Stadt auch mal wieder mit dem anderen Ohr hinhören?
Also Wohnen ist nicht nur Wohnung zu haben. Ne? Wohnen ist nicht nur ein gutes Klo, eine schöne Dusche, eine Badewanne und einen Balkon zu haben, sondern Wohnen ist auch was drumherum ist. Ja, also wir Stadtplaner sind immer gerne Hard Skills und Soft Skills. Ne? Also wir haben die Hard Skills, ist das Wohnen natürlich, ist natürlich irgendwie auch die Infrastruktur des Daseins. Aber das Dasein an sich ist eben nicht nur, ich lege meinen Kopf auf ein Kissen, ja, oder ich setze meinen Hintern in eine Badewanne oder auf ein Klo, sondern alles drumherum. Ja, und da ist Greffe-Vorstadt und Ilverskohofen sind da ziemlich gute Vorreiter, weil da gibt es unheimlich viel, was da passiert, nämlich außerhalb einer Wohnung. Ne? Also Leben auf der Straße. Sebastian hat es eben gerade schon gesagt gehabt. Ne? Es muss passieren. Ne? Es muss draußen passieren. Ja? Also Fernsehen, PS2, Wii, keine Ahnung. Ja, alles schön und gut. Aber ich glaube, das Treffen und das Creme Fraiche und Kultur verliert, zeigt es mir da ganz deutlich, man will auch mal miteinander reden.
Genau, und im Grunde genommen hast du ja mit der Frage, mit dem anderen zweiten Ohr hinhören, Stefans Lieblingsfrage aufgemacht. Wie ist eigentlich die Kooperation der Stadt mit Fachhochschule, Universitäten, jungen Studenten, kreativen Leuten?
Ich bin da nicht drauf eingegangen.
Ja, deswegen habe ich den Ball jetzt einfach nochmal aufgegriffen. Ja, aber ich denke, da ist durchaus Bewegung drin und ich sage jetzt nochmal, die 9,5%, die wir als Initiative geholt haben, die haben ja auch nochmal gezeigt, dass im Grunde genommen viele Menschen, gerade in den Vorstädten, muss man ja nochmal sagen, da waren wir stark, dass auch andere Konzepte einfach haben wollen.
Ne, und also ich glaube, es gibt ein Umdenken, sorry.
Ich wollte im Grunde jetzt auch nur für mich wieder mitnehmen, was wir, weil das jetzt teilweise die ganz großen Felder aufgemacht wurden, ja, so Umdenken und so weiter und dass die Kinder wieder mehr draußen spielen und so, denke ich immer so, Mensch, kriegen wir das überhaupt nochmal hin? Deswegen umgedreht die realistische Frage, was ist jetzt der nächste kleine Schritt? Ein Schritt ist gerade passiert hier, Kultur flaniert, Creme Fraiche, aber was ist sozusagen auch politisch wichtig, um sozusagen erstmal einen kleinen Schritt zu tun, um vielleicht ein paar kleinere Ziele zu erreichen?
Na, wir sind relativ aktiv dabei, Anfragen zu stellen, die uns einfach im Viertel in der ganzen Stadt auffallen, wo wir nachfragen. Jetzt die eine ist schon angefragt worden, ne, mit was passiert im Kastanieneck. Wir haben angefragt, wird es ein Quartiersmanagement geben? Wir haben das in anderen Wohngebieten, die von irgendwelchen Fördermitteln abhängig sind. Jetzt haben wir in der Krempfer Vorstadt die Situation, dass hier viel Wohnbebauung passieren soll, aber privatwirtschaftlich, und es ist aber trotzdem die Frage, welche Mittel stellt die Stadt hier zur Verfügung, um trotzdem Beteiligung zu organisieren. Und die andere Sache, die... was war die Ausgangsfrage?
Im Grunde der nächste kleine Schritt, genau. Du hast schon ein paar Beispiele genannt.
Und das andere, wo wir auch eine Anfrage gestellt hatten, was auch viel in der Presse war, natürlich einfach der Verwaltung auch auf die Finger zu gucken. Ne, so ein schönes Beispiel, wo was schiefgelaufen ist, einfach die Unterführung Leipziger Straße. Da wird eine Brücke neu saniert und der Fahrradweg fehlt einfach.
So. Ich will nur mal so ein Aber dahinter stellen, ne? Dass das Unterstützen, das muss nicht unbedingt immer monetär sein, das muss nicht immer finanziell sein. Es muss einfach mal so sein, Ja zu sagen zu zum Beispiel einem Kultur flaniert oder Ja zu sagen zu einem Creme Fraiche oder Ja zu sagen zu einer kleinen Street-Veranstaltung oder zu einem Urban Street Art Projekt. Es geht einfach gar nicht darum, wirklich immer Geld zu pumpen, sondern einfach mal Räume zu öffnen, und zwar mentale Räume zu öffnen. Also jetzt nicht unbedingt städtebauliche Räume zu öffnen, sondern mentale Räume zu öffnen.